In Johannes Kapitel 15 und Vers 18, da lesen wir, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Es ist bemerkenswert, wie immer wieder in der Bibel ein Thema zum genau das Gegenteil innerhalb eines Satzes gewechselt wird. Vers 17, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und Vers 18, sei nicht überrascht, wenn die Welt euch hasst. Von Liebe auf Hass innerhalb eines Satzes. Das Leben funktioniert nicht, wenn du versuchst, alles schwarz-weiß zu betrachten. Aber das Leben funktioniert auch nicht ohne Schwarz-Weiß. Weil Christen eine Beziehung zu Jesus haben, die als Weinstock und Reben beschrieben wird, da tragen wir drei Verantwortungen. Ich möchte das noch einmal vorlesen, was wir vor drei Wochen oder zwei Wochen gelesen haben und dann letzte Woche auch. Ich lese das noch einmal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also, weil wir diese Beziehung zu Jesus haben, er ist der Weinstock, wir die Reben, da gibt es dann für uns drei Verantwortungen. Man kann diese Bibelstelle auf vielerlei Weise betrachten, auslegen, aber wir tun es auf diese Weise. Es ist klar hier, dass wir drei Verantwortungen haben, weil wir diese Beziehung zu Jesus haben. Nummer eins, bleibt in mir, unsere Beziehung zu Jesus, in Bezug auf Jesus bleiben. Verse 1 bis 8, in Bezug auf Christen, einander lieben. Verse 9 bis 17, was wir letzte Woche betrachtet haben. Und dann in Bezug auf die Welt, Jesus bezeugen. Kapitel 15, Vers 18 bis 6, 4. Wir sind dazu gekommen, dass wir die dritte jetzt betrachten wollen. Du hast eine Verantwortung der Welt gegenüber. Ich wiederhole, du hast eine Verantwortung der Welt gegenüber. Vielleicht denkt jemand, das hätte ich von einem Politiker erwartet, Jeff, aber nicht von dir. Aber Geschwister, das kommt nicht von mir, das kommt von Jesus. Und wir werden das erklären. Damit wir dieses verstehen, diese Verantwortung, die wir der Welt gegenüber haben, da wollen wir zwei Wahrheiten aus diesem Abschnitt, und das heißt Kapitel 15, Verse 18 bis 16, 4, betrachten. Zwei Wahrheiten. Erstens, wie die Lage für uns wirklich ist, als Christen. Und dann Nummer zwei, wie wir reagieren sollen. Also Nummer eins dann, wie die Lage wirklich ist. Jesus sagt, die Welt hasst Christen. Wenn die Welt euch hasst, Vers 18, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. In dem Griechischen ist der Tempus, das heißt perfekt Tempus in dem Griechischen. Und die Bedeutung ist, das ist so zu verstehen, dass etwas geschehen ist in der Vergangenheit und die Auswirkung davon bleibt. Die Auswirkung geht weiter. Es ist geschehen, aber die Auswirkung geht weiter. Es ist nicht, als ob das einmal passiert und das war's, sondern es ist passiert und es geht weiter. Sie haben mich gehasst und es geht weiter. Sie werden euch hassen. Wenn jemand zu Jesus nicht gehört, so würde diese Person vielleicht denken, Verfolgungswahn. Aber Jesus sprach aus der Erfahrung. In Johannes Evangelium, Kapitel 5 und Vers 16. Johannes Kapitel 5 und Vers 16. Jesus hatte einen Menschen geheilt, ein Mensch, der jahrzehntelang verlähmt war oder gelähmt war. Also jahrzehntelang war das. Jesus ist gekommen und hat ihn geheilt. Das war am Sabbat. Und dann waren manche sehr irritiert, weil er das am Sabbat getan hat. Ich lese in Vers 16, Kapitel 5. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hat. Und dann in Kapitel 15 lesen wir, dass Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Das war an einem Abend, Kapitel 15, an dem Abend, bevor er starb. Am nächsten Tag haben sie ihn getötet. Er sprach aus der Erfahrung. Sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Ich möchte aus Matthäus Kapitel 5, Vers 11 bis 12 vorlesen, ganz schnell. Jesus sagte in seiner Bergpredigt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden und werden um meinetwillen. Freut euch und frohlocht, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und man hört das und denkt, ach, das ist so schön, diese Segen, die man in der Bergpredigt findet. Das ist so schön, wie Jesus das formuliert. Bis das mal passiert, bis die Verfolgung losgeht. Und dann muss man entscheiden, zu welcher Lager gehöre ich? Zu dem von Jesus oder zu dem von denen, die seine Nachfolge verfolgen? In den letzten Tagen in Ägypten sind 23 christliche Kirchen ausgebrannt oder niedergebrannt worden. Auch dazu mehrere christliche Schulen. Auch dazu Privathäuser von Christen. Und was haben die Christen getan? Also nichts Besonderes. Sie haben keinen angegriffen dort, keinen aufgehetzt. Sie sind Christen und deswegen bei manchen gehasst. Du wirst das sogar in Berichten, in Zeitungen, auch im Fernsehen oder Radio sogar hören. So viele Gottesdiensthäuser sind niedergebrannt und Privathäuser sind niedergebrannt. Es gibt keine Erklärung dafür, aber das, was du in den Medien nicht hören wirst, ist, dass das Christentum in Ägypten ein richtiges Wachstum erlebt jetzt. Also ganz viele Menschen in Ägypten, die Muslimen sind, bekehren sich zu Jesus. Und das irritiert manche Menschen dort unheimlich. Sie werden euch hassen. Warum hasst die Welt die Nachfolge Jesu? Er erklärt uns hier in Kapitel 15 von Johannes: Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber von der Welt, nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es gibt zwei Lager. Sie sind miteinander, also die Beziehung ist keine friedliche Beziehung, kann man sagen. In Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 3 sagt es, dass die Welt von dem Fürst der Macht der Luft beherrscht ist. Er ist ein Fürst und das ist der Teufel. Er wirkt in den Menschen, die Gott ungehorsam sind. Das ist Lage Nummer 1. Sie haben einen Fürst, den Teufel. Und Lage Nummer 2, das ist die Lage von Jesus, die von Jesus geherrscht wird. Die Menschen in Lage Nummer 1, die sind Rebellen gegen Gott. Das ist, wie Gott sie beschreibt. Und wir, die Jesus kennen, wir sollten ja mal denken, wie wir vorher waren. Manchmal schauen wir auf Ungläubigen und denken, wie können sie sich so benehmen? Ja, sie sind Rebellen, aber du warst auch gegen Gott rebellisch, ehe du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Also, das soll uns einen anderen Blick für diesen Leuten geben. Zwei Lager. Und die Fürsten von diesen zwei Lager, die sind Feinde. Weil der König des Universums dich als sein Kind adoptiert hat, da gibt es unzählige gute Vorteile für dich und für mich. Unzählige. Also was wir durch Jesus bekommen. Zum Beispiel, die Bibel sagt, dass wenn wir beten, Gott hört. Als Christen, wenn wir beten, Gott hört. Und weiter als das, es sagt in Römer Kapitel 8, Verse 24 und 25, manchmal wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Habt ihr das mal erlebt? Manchmal gibt es Gebetsanliegen und wir sitzen zusammen und wir beten und jemand betet für so und so und es war in der Tat jemand anders gemeint. Oder wir beten für so und so in irgendwelchem Land und es war auf die andere Seite der Welt gemeint. Und wisst ihr, und manchmal werden wir irritiert, anderes schmunzeln wir vielleicht. Also wisst ihr, was Gott tut, was der Heilige Geist tut in Römer Kapitel 8, Vers 24 und 25? Die Bibel sagt, wir wissen nicht immer, wie wir beten sollen. Und der Heilige Geist, der nimmt unser Gebet und wandelt unser Gebet um, damit das vor Gott, dem Vater, richtig vorkommt. Du kannst dich darauf verlassen, Geschwister, nicht verlassen, dass wenn du nicht aufpasst und irgendetwas Dummes betest, dass Gott das gern zuhört, okay? Also wenn wir intensiv vom Herzen beten, aber irgendwie daneben, okay? Wir wissen nicht genau, wie wir beten sollen. Vielleicht denken wir in diese Richtung, Gott meint in jene Richtung. Er wandelt das um, damit es auf richtige Weise vor dem Vater kommt. Ist das nicht fantastisch? Wir haben unzählige Vorteile als Kinder Gottes in diesem Lager. Es ist, als ob du in einem riesigen, schönen Garten, wie der Garten von Versailles, hineingehen würdest. Und über die Pforte von diesem Garten wäre es geschrieben, Zutritt nur den Kinder des Königs gestattet. Und du läufst, ohne etwas bezahlen zu müssen, hinein, um diesen Garten zu genießen. Dein Leben als Christ hier auf Erden, wir haben so viele Vorteile. Aber Geschwister, es gibt auch Nachteile. Als Christen hier auf Erden, da gibt es für uns, weil wir eben zu Jesus gehören, Nachteile. Zum Beispiel, was Jesus hier sagt, die Welt wird euch hassen. Warum? Weil wir nicht mehr zu denen gehören. Und sie spüren es. Sie merken es an unserer Sprache und unseren Worten. Und sie sagen, du hast immer in der Vergangenheit das getan, aber das magst du jetzt nicht mehr. Warum? Sie werden uns verfolgen, weil sie Gott nicht kennen. Also erstens, wir gehören zu einer anderen Lage. Aber Nummer zwei, sie werden uns hassen, weil sie Gott nicht kennen. Vers 20, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Jesus sprach Menschen an damals, die wirklich gute Bibelkenner waren. Also sie haben das Gesetz Mose links und rechts studiert. Aber Jesus abgelehnt. Jesus sagte, sie kennen Gott nicht. Sein Volk. Leute aus sein Volk, meine ich. Es gab auch Römer, die Jesus töteten, die Bibel überhaupt nicht kannten, die Jesus gepeitscht und gekreuzigt haben. Warum? Weil sie Gott nicht kannten. Und jetzt wollen wir Kapitel 16, Vers 1 bis 3 mal lesen, wo er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst dazu bringen. Und dies werden sie töten, gut aufpassen, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Sie kennen Gott nicht. Sie kennen Jesus nicht. Jesus war mehr als Rabbi. Gestern habe ich mit einem gesprochen, er hat gesagt, Jesus war Mensch. Und das hat er wiederholt. Und ich habe zu ihm gesagt, es stimmt, er war Mensch, aber er war auch Gott. Kam immer wieder zurück zu Jesus war Mensch. Ja, aber er ist auch Gott. Und das haben sie nicht kapiert. Sohn Gottes. Sie haben Jesus abgelehnt, weil sie das von ihm nicht akzeptiert haben. Er ist Sohn Gottes. Sie werden euch töten, sie werden euch verfolgen, sagte Jesus. Alle Apostel, alle außer Johannes, nach der Kirchentradition haben den Märtyrertod erlitten. Wenn wir über Christen in anderen Ländern lesen, die getötet werden, nur weil wir sie Christen sind, dann fragen manche, wie können Menschen so etwas tun? Jesus hat bereits erklärt, sie kennen Gott nicht, deswegen tun sie das. Gestern beim Büchertisch gab es einen Mann, der vorbeilief. Und beim Büchertisch gab es so viele wunderbare Gelegenheiten, mit Menschen zu sprechen. Also das war viel besser als im Durchschnitt. So viele Traktate und Johannesevangelien verteilt und so viele Gespräche, die wir hatten. War wirklich wunderbar, was Gott getan hat. Ein Mann, habe ich bemerkt, ist bei mir vorbeigelaufen und er hat unser Schild auf dem Tisch mal angeschaut. Ich denke, dass ich recht habe. Jesus erkennen heißt Leben, oder ist das richtig? Jesus erkennen heißt Leben. Er hat das mal angeschaut und dann hat er ein Zeichen gemacht, um uns zu erklären, dass er uns sehr ungern hat. Wegen Jesus. Er kennt solche Menschen, sie kennen Gott nicht. Und deswegen reagieren sie so. Weil sie Gott nicht kennen. Aber drittens, sie werden uns verfolgen, sie werden uns hassen, weil sie die Werke und Worte Jesus ablehnen. Vers 23, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Was er hier meint, ist nicht, vorher haben sie überhaupt nicht gesündigt. Was er hier meint, ist, sie sind schuldig. Sie haben mich abgelehnt. Sie haben mein Wunder gesehen, meine Worte gehört und sie haben mich abgelehnt. Und jetzt gibt es überhaupt keinen Grund. Jetzt kann man sagen, sie haben wirklich gesündigt. In dem Evangelium nach Johannes, da finden wir das Wort Semion, das griechische Wort Semion 17 Mal und das wird übersetzt Zeichen. Also wenn du Johannes Evangelium liest, da siehst du das immer wieder Zeichen. Wenn Johannes ein Wunder berichtet, so nennt er das Zeichen. Also Matthäus, Markus, Lukas, sie benutzen andere Worte, aber Johannes benutzt das Wort Zeichen. Und ein Zeichen war etwas, das geschah, das auf etwas Weiteres als sich selbst hingedeutet hat. Es ist geschehen, aber es ist geschehen, um etwas auf anderes zu zeigen, hinzudeuten. Es ist geschehen, die Wunder, oder sie sind geschehen, die Jesus getan hat, um darauf hinzudeuten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Zum Schluss in diesem Evangelium nach Johannes kann man mal lesen. Und er hat viele andere Zeichen gemacht, sagt es. Aber diese sind geschrieben, damit ihr wisst, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch ihn Leben haben könnt. In Johannes Kapitel 12, Vers 37, da lesen wir, 12, Vers 37, sagt es, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. All dies, was er getan hat, das war dafür Beweis. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und sie haben es gesehen, aber nicht geglaubt. Nun, Jesus kommt nicht Jahr für Jahr nach Jerusalem und tut Wunder. Ihr habt bemerkt, oder? Also, Jesus hat das einmal getan und ist in den Himmel aufgegangen. Jesus wiederholt nicht Wunder Jahr für Jahr. Es ist nicht, als ob es ein Museum dafür gibt, sondern es wurde aufgeschrieben. Für uns wurde es aufgeschrieben. Und wisst ihr, was Menschen heute tun? Sie sagen von dem, was hier über Jesus geschrieben ist, von seinen Wunder, ach, das ist nicht wirklich geschehen. Nicht wirklich. Dass Jesus Brot und Fische vermehrt hat, das ist nicht wirklich geschehen. Dass er aufs Wasser gelaufen ist, das ist nicht wirklich geschehen. Dass er Menschen aus den Toten auferweckt hat, das ist nicht wirklich geschehen. Das haben Menschen so ausgedacht und zu der Tradition hinzugefügt. Und das heißt, das ist, wie Menschen heute an die Werke Jesus nicht glauben. Manchmal sagen Theologen das. Manchmal sagen Pfarrer das. Und häufig sagen viele Menschen das. Aber das heißt nicht anders als das, was Jesus hier sagt. Sie glauben nicht an meine Werke. Heute ist es nicht anders als damals. Und sie haben keine Vorwand. Und ich lese jetzt den Vers 25 von Kapitel 15. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wurde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Das haben wir heute gehört, als Psalm 69 vorgelesen wurde. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Also was David alles erlebt hat, was er gelitten hat. Er hat in diesem Psalm geschrieben, was wir heute Morgen gehört haben, ich habe so viele Feinde, ich kann sie nicht mehr zählen. So viele. Mein Leben ist momentan richtig schwer, weil ich so viele Feinde habe. 1000 Jahre später sagt Jesus, die Welt hasst mich. Und 2000 Jahre später ist es immer noch wahr, die Welt hasst Jesus, und weil die Welt Jesus hasst, hasst die Welt Christen. Das ist die Welt. Sie brauchen keinen Anlass. Sie werden es halt tun. Das ist die Lage. Wir haben erklärt dann, wie ist die Lage wirklich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, und was ist dann meine Verantwortung in dieser Welt, wo Jesus gehasst wird, wo ich auch gehasst werde, weil ich zu ihm gehöre? Meine Antwort oder Verantwortung? Erstens, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also er wollte, dass wir das wissen. Er wollte, dass wir aufpassen. Er wollte, dass wir aufmerksam werden, dass wir wissen, was wir eben besprochen haben, was ich erklärt habe. Es gibt einen Grund dafür, sagte er, dass ihr das wisst. In Kapitel 16 und Vers 1. Dies habe ich euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Oder im Luther-Übersetzung, damit ihr nicht abfällt. Es ist vielleicht etwas schwierig. Das griechische Wort, das hier ist als Ärger übersetzt, richtig zu übersetzen, es ist vielleicht etwas kompliziert. Von diesem Wort bekommen wir das deutsche Wort Skandal. Okay? Kommt von diesem griechischen Wort. Skandalizo oder der Nomen Skandalon. Und ein Skandalon war der Auslöser für eine Falle. Irgendetwas, ein Stock oder irgendetwas, wo ein Tier vorbeikäme und plötzlich wurde geschnappt. Und Jesus hat gemeint, das möchte ich, dass das euch nicht passiert. Aber das könnte passieren, wenn ihr merkt, wie sehr die Welt euch hasst und wenn ihr verfolgt werdet. Ich möchte, dass das nicht passiert. Man kann das auch übersetzen, damit ihr nicht empört werdet, damit ihr nicht entrüstet werdet. Durch Hass und Verfolgung kann ein Mensch verbittert werden, auch Christen verbittert. Du findest in Jesus aber keine Bitterkeit. In all dem, was ihm passiert ist, keine Bitterkeit. Wir wollen bemerken, wie er reagiert hat. Er hat die Wahrheit gesprochen. Er war nicht immer nett, Geschwister. Er hat die Wahrheit deutlich gesprochen, immer wieder. Er hat vor Gericht gewarnt, aber er war niemals verbittert. Durch Bitterkeit sehen wir Dinge verdreht. Durch Bitterkeit bewerten wir Menschen und Taten ganz verkehrt. Menschen wenden sich von Jesus ab, weil sie Christen entdecken, die verbittert sind. Wir wissen dann im Vorfeld. Jesus wollte, dass wir im Vorfeld wissen, das wird euch passieren. Es wird geschehen. Er war kein Spielverderber. Er wollte, dass wir wissen, damit wir nicht verbittert werden und das Falsche denken und auf falsche Weise reagieren. Wenn du von der Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg liest und dann von dem, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, dann merkst du, wie grausam Menschen miteinander umgehen können, weil sie so verbittert durch den Krieg sind. Jesus sagte, aber ihr nicht, wenn ihr verfolgt werdet, ihr nicht. Sondern, und hier ist, was wir zu tun haben. Wir sollen von Jesus zeugen. Wir sollen von Jesus sprechen. Sag das noch einmal, Jeff. Du hast deutlich geschildert, wie die Welt Jesus hasst. Und du sagst uns, wir sollten mehr von Jesus sprechen? Ja, das ist die Antwort. Sie kennen Jesus nicht. Wir wollen ihn deswegen darstellen. Das ist die Strategie dagegen. Rede von Jesus. Erzähle den Menschen, was du von Jesus weißt. Wenn die Welt Jesus hasst, was sie ihm nicht kennen, da wollen wir Jesus richtig vorstellen. Manchmal wird das für dich 60 Sekunden sein. Manchmal wird das für dich jahrelang sein. Und wir reagieren aber immer wieder. Ich hatte nur 60 Sekunden mit dieser Person zu sprechen, überhaupt etwas über Gott zu sagen. Also manchmal ist es schwer. Aber das ist genau, was Gott geplant hat. 60 Sekunden, das war's. Und dann andersherum dauert es ganz lange, Jahre, bis jemand sich bekehrt. Und in diese ganze Zeit, dass wir, da wir immer wieder von Jesus sprechen und vor Menschen leben, und diese Person, es ist auch so, dass es überhaupt nicht reingeht. Oder hat immer wieder Einwände. So hart. Und wir sagen, das wird niemals geschehen. Einerseits dauert es zu lange, andererseits dauert es zu kurz. Aber das ist alles von Gott geplant. Und er weiß, was die Menschen brauchen. Manchmal willst du eine ganz kurze Gelegenheit haben und manchmal wird es ganz lange sein. Wir sollen von Jesus sprechen, ihn bezeugen. Mit Leben und mit Worten. Gestern im Zug sind Linda und ich gegenüber von einer Frau gesessen und wir haben bemerkt, dass sie etwas auf ihr Rucksack hatte und es hat etwas von, ich glaube, irgendetwas und ein Fisch. Aha, okay. Da glaubt sie nicht an irgendetwas, da glaubt sie an Jesus. Muss sein. Und die Tatsache war erst, dass sie nicht, dass sie etwas unbeholfen darüber gesprochen hat. Sie war sehr zurückgezogen, wollte, ich musste das von ihr rausziehen. Okay. Sie sagte mir, Sie sind der Allererste, der mit mir darüber gesprochen hat. Und ich habe zu ihr gesagt, aber ganz viele haben das mal gesehen. Nun, Gott hat Methoden für uns. Und wir können sie mal ausdenken und anwenden. Nicht jeder soll das Gleiche tun, aber wir sollen von Jesus sprechen. Das ist die Antwort darauf, dass die Welt uns hasst und Jesus hasst. Einfach mehr von Jesus sprechen. Einfach mehr für Jesus leben. Was denkst du von Menschen, die voll tätowiert sind? Also das ist für mich nicht einfach. Ich sage es ganz ehrlich, wenn du in die Bibel liest, dann sagt die Bibel, das darf man nicht machen, okay? Schwarz auf weiß in der Bibel, okay? Und wenn jemand voll tätowiert ist, was soll ich denken? Denkst du, dass Gott diese Person mit seinem Evangelium erreichen könnte? Oder was von Muslimen? Denkst du, dass Gott diese Leute retten könnte? Oder von den Buddhisten? Denkst du, dass Gott diese Leute retten könnte? Oder von den Punkers? Oder von den Prostituierten? Oder von den Drogenzüchtigen? Oder von den erfolgreichen Unternehmern? Oder von den stolzen Professionellen? Kann Gott diese Leute wirklich retten? Was sagt sein Wort? In Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Wisst ihr was, Geschwister? Es funktioniert. Und es funktioniert auf folgende Weise. Wenn ich für Jesus spreche, da ist der Heilige Geist dabei. Gott ist zurück zu dem Vater gegangen, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Er ist zurück zu dem Vater gegangen und er und der Vater, die zwei, haben den Heiligen Geist hier auf Erden gesandt zu uns. Er ist in uns und er wirkt durch uns. Wenn du mit jemandem über Jesus sprichst, der Heilige Geist hilft dir. Du kannst dich darauf verlassen. Er arbeitet in dir und er arbeitet auf diese andere Person, die zuhört. Du kannst dich darauf verlassen, er hilft dir. Du denkst manchmal, das war für nichts. Das ging ganz schief. Denkst du. Aber was denkt Gott? Er war glücklich, dass du von ihm gesprochen hast. Wenn wir von Jesus sprechen, da ist der Heilige Geist immer dabei. Er wird uns helfen. Du arbeitest niemals allein und niemals vergeblich. Es wird funktionieren. Zwei Dinge von heute, von dieser Bibelstelle. Die Lage ist so, die Welt hasst Jesus und sie wird auch euch hassen, sagte Jesus. Und unsere Verantwortung gegenüber von Jesus sprechen, der sie liebt. Neulich habe ich ein Buch von einer Missionarin gelesen, von Margaret Laird hieß sie. Und das Buch heißt, Sie nannten mich Mama. Margaret Laird segelte mit einem Schiff 1925 nach Afrika und schließlich kam sie in dem Zentralafrikanischen Republik hinein, was heute heißt Zentralafrikanischen Republik. Innerhalb zwei Jahren hat sie einen Missionar geheiratet, der auch Witwe war. Und die zwei sind nach einem Gebiet, das heißt Ipi, umgezogen. Es gab einen jungen Afrikaner namens Kongi. Und dieser junge Mann hat Margaret Laird zum Glauben geführt in dem ersten Jahr von ihrem Dienst. Er wollte mit, auf jeden Fall mit. Und von der Zeit an hat er immer geholfen oder gearbeitet. Und als sie dann eine Bibelschule angefangen haben, da hat er gebeten, dass er auch, oder sein Gebet war, dass er mitmachen könnte. So hat er vier Jahre lang diese Bibelschule mitgemacht und ist Evangelist geworden. Ist zu einem anderen Ort umgezogen und dann haben sie später herausgefahren, er ist leberkrank geworden. Die Lehrer haben Kongi dann zurück nach Ipi gebracht, ihm gepflegt und täglich Spritze gegeben. Aber es ging ihm nicht besser, auch psychisch nicht besser. Und sie haben zu ihm gesagt, Kongi, es gibt ein Klinikum für leprakranke Leute in Cebu. Und wir bringen dich dorthin, das wird für dich besser als hier. Er hat dagegen geklagt, er war sehr unglücklich, aber sie haben es trotzdem getan und sich verabschiedet. Eines Tages hat Margaret Laird, wie versprochen, eine Reise zu Cebu gemacht und als sie ankam zu dem Ort, wo er wohnte, hat sie seine Hütte gesehen und es kamen alle möglichen Leute, die krank waren, die leprakrank waren, um die Hütte herum. Und als er sie begrüßt hatte, hat er sie gefragt, kannst du zu diesen Leuten sprechen, bitte, heute? So hat sie so 30 Minuten lang gesprochen zu diesen kranken Leuten, die auf dem Boden gesessen sind und sie gestanden. Und als sie fertig war, da hat sie eine Bewegung bei ihrem Rock mal gespürt. Sie schaute herunter und sie sagte, ich habe so viele Dinge gesehen, so viele Krankheiten, aber dies hat mich eigentlich gepackt, weil die junge Dame zu mir hinschaute und sagte, oh Mama, schau mich nicht so an, schau mich nicht so an. Ich bin dankbar, dass ich leprakrank bin. Sie sagte, vorher war ich ganz, ganz schön und ganz stolz. Und als ihr Missionarin in unserem Dorf gekommen seid, da habe ich auf euren Schaden gespuckt. Ich habe euch so gehasst. Auch, Mama lehrt, ich habe auf deinen Schaden gespuckt. Ich habe dich so gehasst. Und der Haupt von unserem Stamm hat mich geheiratet. Ich war wirklich stolz. Ich war so schön. Und eines Tages bin ich leprakrank geworden. Er hat mich hinausgestoßen. Ich bin zu meinen Verwandten gegangen. Sie haben mich hinausgestoßen. Keiner wollte mich nehmen, bis schließlich jemand mich hierher gebracht hat. Sie hat weder Hände noch Füße gehabt. Bis zum Ellenbogen hat sie nichts. Da. Und sie hat zu Margaret Laird gesagt, ich war so voller Bitterkeit. Und eines Tages fing ich an, mit Kongi zu sprechen. Und er hat mich verstanden. Er hat mich nicht kritisiert. Er hat mich nicht zurückgewiesen. Er hat verstanden. Und dann hat er mir gesagt, es gibt einen, der dich liebt, der dich immer lieben wird und sich immer um dich kümmern wird. Und nach war mein Herz weich. Und ich habe seinen Jesus in meinem Herzen angenommen. Und weißt du was noch? Er hat mich gelehrt, dass eines Tages, nachdem ich sterbe, da komme ich in den Himmel und Mama lehrt, ich werde genauso schön aussehen wie du. Oh Mama lehrt, wenn ich keine Leprakrankheit bekommen hätte, so hätte ich niemals Jesus gefunden. Wenn die Welt euch hasst, so wisst ihr, dass sie mich vorher gehasst hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es wird funktionieren. Wir beten.